0848 1 2 3. Dankeschön und weiterhin gute Fahrt.
Radio SRF, Echo-Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Montag, dem 2. Juni. Rückschlag für die deutsche Regierung. Asylsuchende dürfen bei Kontrollen an der Grenze nicht zurückgewiesen werden. Das hat ein Gericht entschieden. Wir schauen uns dieses Urteil gleich als erstes an. Dann, die SBB zieht Konsequenzen aus der verheerenden Gleisung im Gotthardtunnel. Bestimmte Güterzüge werden aus dem Verkehr gezogen. Der Gazakrieg und die Machthaber in den arabischen Nachbarstaaten.
Man ist nicht unzufrieden, wenn die Hamas ausgeschaltet ist. Die Frage, die sich aber stellt, ist, ob es jetzt hier tatsächlich noch ein Krieg gegen die Hamas ist oder ein Krieg gegen die palästinensische Nation an und für sich. Und ich glaube, das ist etwas, was die arabischen Anrainerstaaten dann natürlich nicht gutieren.
Sagt Markus Schneider, Nahostexperte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut im Echo-Gespräch. Und die leise Rebellin. Eine Begegnung mit der Inderin Banu Mushtaq, die jüngst den renommierten Buchpreis Booker-Preis gewonnen hat.
I have broken all the stereotypes.
Ich habe mich allen Vorurteilen gegenüber Frauen widersetzt, sagt Banu Mushtaq hier im Echo der Zeit. Kaum im Amt hatte der neue deutsche Innenminister Alexander Dobrindt angekündigt, das Regime an Deutschlands Grenzen werde verschärft, ohne sich um das europäische Dublin-Verfahren zu kümmern. Das sei rechtswidrig, urteilt nun das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren. Asylsuchende dürfen bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet nicht zurückgewiesen werden. Veronika Meyer mit den Einzelheiten.
Der Entscheid des neuen deutschen Innenministers Alexander Dobrindt, umzusetzen, was die Unionsparteien CDU und CSU im Wahlkampf angekündigt hatten, dieser Entscheid Anfang Mai, hatte schon vom ersten Moment an für Aufregung gesorgt. Mehr Personal und verschärfte Kontrollen an den deutschen Grenzen, Rückweisungen von Migrantinnen und Migranten, auch solchen, die Asyl begehren. Aus der Schweiz kam Kritik, auch Nachbar Polen war verstimmt und aus Österreich hieß es, werden wir nicht dulden. Nun also schiebt das Verwaltungsgericht Berlin dieser Praxis einen Riegel, mit einem Urteil nach einem Eilverfahren. Konkret geht es um den Fall von 3 Personen aus Somalia, einer Frau und 2 Männern. Diese reisten mit dem Zug aus Polen nach Deutschland und wurden am 9. Mai in Frankfurt an der Oder durch die Bundespolizei kontrolliert und am gleichen Tag nach Polen zurückgeschickt. Dagegen wehrten sich die 3 vor Gericht mit Erfolg. Da die 3 Menschen ihren Wunsch nach Asyl ausgesprochen hätten, müsse ihnen der Grenzübertritt erlaubt werden, urteilte das Gericht. Die Bundesregierung könne sich nicht darauf berufen, dass die Dublin-Verordnung angesichts einer Notlage nicht angewendet werden müsse, erklärte das Gericht weiter. In einem solchen Verfahren prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, welcher Staat zuständig für das Asylverfahren ist. In der Regel ist dies das europäische Land, in das die Betroffenen als erstes eingereist sind. Das Urteil ist eine Niederlage für Innenminister Dobrindt und auch für Bundeskanzler Merz. Die deutsche Regierung ist zu weit gegangen und muss ihre umstrittene Migrationspraxis nach diesem Entscheid nun vorerst einstellen. Ohne eine eingehende Prüfung des Asylgesuches können Migrantinnen und Migranten also nicht mehr abgewiesen werden. Allerdings, sagt das Gericht auch, könnte das sogenannte Dublin-Verfahren auch an der Grenze oder im grenznahen Bereich stattfinden. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin kann keine Beschwerde eingereicht werden. Das ist im deutschen Asylgesetz so geregelt. Das Urteil kann deshalb nicht weitergezogen werden.
Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Roger Brendlin. Die Ukraine und Russland haben sich heute zu einer zweiten Gesprächsrunde in Istanbul getroffen. Nach rund einer Stunde waren die Gespräche beendet.
Die russische und die ukrainische Delegation haben in der Türkei einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart, wie beide Seiten danach erklärten. Vor allem kranke und verletzte Gefangene sollen freikommen. Eine Zahl wurde allerdings nicht festgelegt. Von russischer Seite hieß es, man habe der Ukraine einen Waffenstillstand angeboten für 2 bis 3 Tage an bestimmten Abschnitten der Front. Außerdem werde Russland der Ukraine die Leichen von 6.000 ukrainischen Soldaten übergeben. Ein Vertreter der Ukraine sagte danach, man habe auch ein Treffen der beiden Präsidenten, Wladimir Selenskyj und Wladimir Putin, vorgeschlagen. Und man habe Russland eine Liste mit hunderten Namen von Kindern übergeben, die aus der Ukraine verschleppt worden waren und freizulassen seien. Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist zur neuen Präsidentin der UNO-Vollversammlung gewählt worden. Baerbock war die einzige Kandidatin. Sie erhielt bei der Abstimmung in New York 167 Stimmen. Die UNO hat 193 Mitgliedstaaten. Normalerweise erfolgt die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin per Akklamation. In diesem Jahr verlangte aber ein Staat eine geheime Wahl. Im Vorfeld hatte sich Russland gegen Baerbock ausgesprochen, weil diese voreingenommen sei. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats stellt sich hinter den Bundesrat. Dieser soll sich im Zollstreit mit den USA um eine Lösung bemühen. Die Kommission hat das entsprechende Verhandlungsmandat gutgeheißen mit 17 zu 8 Stimmen. Das Verhandlungsmandat ist nicht öffentlich, unter anderem geht es darin aber um Investitionen von Schweizer Unternehmen in den USA. Noch nicht dazu geäußert hat sich die zuständige Kommission des Ständerats.
Nun zu einer Meldung aus dem Bergsturzgebiet im Walliser Lötschental. Dort haben die Rettungskräfte die Suche nach dem vermissten Mann wieder aufgenommen.
Spezialeinheiten wurden zusammen mit Suchhunden ins Gebiet geflogen. Auch ein Bagger soll auf dem Schuttkegel zum Einsatz kommen. Der Berg über Platten gilt weiterhin als instabil. Eine permanente Überwachung der Einsatzkräfte sei aber gewährleistet, teilte die Walliser Kantonspolizei mit. Beim Vermissten handelt es sich laut der Polizei um einen 64-jährigen Einheimischen, der sich zum Zeitpunkt des Abbruchs vermutlich im betroffenen Gebiet aufhielt. Die Walliser Justiz hat eine Untersuchung zu seinem Verschwinden aufgenommen. Die zuständige Staatsanwältin erklärte heute, es gehe darum herauszufinden, ob sich der Vermisste in einem Gebiet befunden habe, in dem er sich aufhalten durfte. Fußballfans haben kein Beschwerderecht, wenn die Behörden aus Sicherheitsgründen einen Sektor im Fußballstadion absperren. Das hat das Berner Verwaltungsgericht entschieden. Geklagt hatten Fans der Berner Young Boys, nachdem sie trotz Saisonabo keinen Zutritt mehr zu ihrem Sektor hatten, weil dieser nach Ausschreitungen gesperrt worden war. Sie empfanden diese Maßnahme als Kollektivstrafe. IB als Verein hätte ein Beschwerderecht gehabt. Das Urteil, dass Fans keines haben sollen, kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Das Softwareunternehmen Microsoft investiert 400 Millionen Dollar in der Schweiz und zwar in die Bereiche künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste. Das hat das US-Unternehmen vor den Medien in Bern angekündigt. Unter anderem sollen die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich ausgebaut werden. Die Börsendaten von 18.07 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt heute bei 12.198 Punkten und damit im Minus von 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt momentan um 0,4%. Der Euro wird zu 93,41 gehandelt und der Dollar zu 81,77.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Roger Brandlin?
Es bleibt wechselhaft mit zum Teil kräftigen Regenschauern und Gewittern. Morgen Vormittag aber ist es vorübergehend trocken und vor allem in der Deutschschweiz zum Teil auch sonnig. Später wird es dann aber wieder gewitterhaft. Die Temperatur steigt morgen beidseits der Alpen bis auf etwa 23 Grad.
Vor 2 Jahren entgleiste im Gotthardtunnel ein Güterzug. Eine Radscheibe war gebrochen, die zuvor bereits Risse hatte. Entstanden sind diese Risse mit der Zeit durch zu viel Hitze des Bremssystems bei diesem Waggontyp. Dies alles zeigt der Abschlussbericht, welchen die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST heute präsentiert hat. Und der Bericht hat bereits Konsequenzen. Die SBB kündigte heute an, raschestmöglich keine Güterwagen mehr mit diesem Bremssystem einsetzen zu wollen. Philipp Schremli berichtet.
Alexander Muhm, Leiter Güterverkehr bei der SBB, sagt es deutsch und deutlich.
Dieses Unfallrisiko ist für uns als SBB zu hoch.
Zu dieser Einschätzung ist die SBB heute an einer außerordentlichen Konzernleitungssitzung gekommen. Eine Sitzung, die einberufen wurde, nachdem die SUST ihren Abschlussbericht zur Güterzugentgleisung im Gotthardtunnel veröffentlicht hatte. Und dieser Bericht machte deutlich, dass dem Unfall ein systematisches Problem zugrunde liegt. Das beim Unfallwagen verwendete Bremssystem, das bei vielen Güterwagen zum Einsatz kommt, produziere nämlich viel Hitze und beanspruche die Radscheiben stark, sagt Philipp Törler, der die Untersuchung der SUST geleitet hat. Dies könne zu Rissen in den Radscheiben führen, obwohl die Räder gemäß den geltenden Vorschriften eigentlich noch lange nicht das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten, sagt Törler, zum Beispiel beim Unfallwagen im Gotthard.
Dieses Radsatz ist noch 50.000 Kilometer zurückgelegt. Die heutigen Fristvorgaben schreiben für eine Revision der Achsen 8 Jahre oder 660.000 Kilometer.
In den letzten 5 Jahren habe die Europäische Eisenbahnagentur ERA über 80 Radscheibenbrüche wegen Materialüberlastung registriert. Ein Risiko, das die SBB nun nicht mehr mittragen wolle, sagt Alexander Muhm. Aktuell transportiere das Unternehmen pro Woche rund 6.000 Wagen mit dem besagten Bremssystem. Das seien gut ein Fünftel aller Güterwagen. Als erste Maßnahme
steigen wir so schnell wie möglich aus dem Transport von gefährlichen Güterwagen, also Güterwagen mit sogenannten LL-Bremssohlen, aus.
Bis Ende Jahr sollte dies größtenteils möglich sein, sagt Muhm.
Zweite Maßnahme, wir kontrollieren intensiver, um diese Mängel eben zu erkennen.
Und für die Organisation dieser zusätzlichen Kontrollen habe die SBB heute eine neue Arbeitsgruppe gegründet. Zudem fordere die SBB, wie auch der Bericht der SUST, strengere Regeln bei der Verwendung bestimmter Bremssysteme. Und zwar
muss aus Sicht der SBB der Einsatz von Güterwagen mit LL-Sohle in der Schweiz und in Europa eingeschränkt oder gar verboten werden.
Diese Forderung richte sich ans Bundesamt für Verkehr, vor allem aber an die ERA, die Eisenbahnagentur der Europäischen Union.
Weil der Güterverkehr ein internationales Geschäft ist, braucht es europäisch verschärfte Regeln für Betrieb und Unterhalt und die Instandhaltung dieser Güterwagen. Die aktuellen Regeln sind zu lasch.
Die Forderung nach strengeren Regeln für Güterwagen war schon kurz nach dem Unfall im Gotthardtunnel von vielen Seiten aufgekommen. Bislang hat die Europäische Eisenbahnagentur ERA noch nicht gehandelt. Dazu sagt Stefan Eder, Leiter der SUST,
ich denke, es ist eine Frage des Drucks, der auf die ERA kommt. Und im Nachgang zu der Untersuchung der SUST haben andere Länder mehr Augenmerk auf solche Radscheibenbrüche gelegt. Früher wurden diese einfach abgetan. Und seit die Untersuchung der SUST das jetzt gründlich untersucht hat, kommen andere Länder auch und sagen, ach ja, hatten wir auch so. Und damit steigt der Druck auf die ERA, weil es nicht ein isoliertes schweizerisches Problem ist.
Druck, den nun auch die SBB ausübt, mit ihren deutlich formulierten Forderungen.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Die arabischen Staaten und was das ihr israelische Vorgehen im Gazastreifen für sie bedeutet. Die SRG-Initiative und welche Gegenvorschläge noch auf dem Tisch sind. Instabile Berge und wie man in Kandersteg den Spitze Stei überwacht. Und zum Schluss stellen wir Ihnen noch den neu gewählten polnischen Präsidenten vor und wir zeigen, weshalb Baselbier der Metzger einen gemeinsamen Schlachthof gebaut haben. Trotz Verhandlungen ist eine Waffenruhe im Gazastreifen nicht in Sicht. Und die Versorgung der kriegsversehrten Bevölkerung ist ungenügend und chaotisch. Am Sonntag sollen israelische Truppen vor einem neuen Verteilzentrum eine große Gruppe Palästinenser beschossen haben. Gleichzeitig verschärft sich aber auch die Lage im besetzten Westjordanland. Palästinenserinnen und Palästinenser sind dort der Gewalt radikaler Siedler immer wieder schutzlos ausgeliefert und Ende letzter Woche hat die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen beschlossen, die nach internationalem Recht als illegal gelten. Es ist dies das größte Siedlungsbauprojekt seit der Unterzeichnung der Oslo-Abkommen in den 1990er Jahren. In Europa führt das israelische Vorgehen zu immer lauterer Kritik. Und auch in arabischen Hauptstädten wächst die Nervosität. Das gilt insbesondere für die Regierungen in Jordanien und Ägypten, die vor Jahrzehnten mit Israel Frieden geschlossen haben. Darüber habe ich mit Markus Schneider gesprochen. Er leitet in Beirut das Regionalprojekt für Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er hat mir zunächst erklärt, wie die umliegenden arabischen Länder auf die Situation in Gaza und im Westjordanland blicken.
Ja, ich glaube, es gibt da sehr viel Besorgnis, natürlich gerade bei den unmittelbaren Anrainerstaaten, also in Ägypten und Jordanien, dass die Situation jetzt eben doch vielleicht nochmal außer Kontrolle gerät. Netanyahu hat ja jetzt auch offiziell angekündigt, dass Israel eben eine Politik der Massenvertreibung auch verfolgt. Das heißt also, man möchte nicht, dass die Palästinenser sich gewissermaßen an dem Gazastreifen wieder reetablieren. Und auch im Westjordanland ist es ja so, dass da jetzt wieder 22 neue Siedlungen genehmigt worden sind, eben durchaus mit dem Ziel, eben eine palästinensische Staatlichkeit auch zu verhindern. Und ich glaube generell nochmal, wenn wir auch über Ägypten und Jordanien hinausgehen, gibt es so ein bisschen eine Entgeisterung, glaube ich, in der arabischen Welt, ob der extrem ideologischen und auch rechtsextrem israelischen Regierung, weil die moderaten arabischen Regierungen sich doch sehr flexibel gezeigt haben seit dem 7. Oktober und aber das Gefühl haben, dass Israel eben eine Politik verfolgt, die über jetzt die Eliminierung, sage ich mal, der Hamas hinausgeht, die eben tatsächlich auf die Liquidierung der palästinensischen Frage hinausläuft. Das Ziel ist eben nicht Frieden, sondern eben Expansion und Kontrolle.
Vielen arabischen Regimes, allen voran in Jordanien, Ägypten oder Saudi-Arabien, ist hingegen die Hamas ein Dorn im Auge. Sind Sie deshalb nicht auch ein bisschen froh, wenn Israel im Gazastreifen die Hamas vernichten will?
Das ist durchaus korrekt. Also es gibt, sage ich mal, eine klammheimliche Unterstützung bei der Bekämpfung der Hamas. Die ist klammheimlich, weil die Palästina-Solidarität bei den arabischen Völkern im Unterschied vielleicht zu den Regierungen weiterhin sehr stark ist. Und das heißt, man möchte da jetzt auch nicht als Kollaborateur im Grunde der Israelis erscheinen. Die Hamas ist natürlich der palästinensische Flügel der Muslimbruderschaft und die gilt den Machthabern in den arabischen Hauptstädten eigentlich als der gefährlichste interne Feind. Das heißt, man ist nicht unzufrieden, wenn die Hamas ausgeschaltet ist. Die Frage, glaube ich, die sich aber stellt, ist, ob es jetzt hier tatsächlich noch ein Krieg gegen die Hamas ist oder ob die Art des Krieges nicht vielleicht eher darauf hinausdeutet, dass es eben ein Krieg ist. Der ehemalige israelische Premierminister Olmert hat ja zum Beispiel auch von Vernichtungskrieg gesprochen, dass eben nicht mehr nur ein Krieg gegen die Hamas ist, sondern ein Krieg gegen die palästinensische Nation an und für sich. Und ich glaube, das ist etwas, was die arabischen Anrainerstaaten dann natürlich nicht gutieren.
Israels Regierung sagt aber, sie möchte einen neuen 7. Oktober verhindern und müsse deshalb die Hamas vernichten. Ist das nicht auch verständlich?
Ich glaube, man muss sich hier in gewisser Weise ehrlich machen. Also Israel behauptet natürlich, es handele sich hier um legitime Selbstverteidigung. Aber wenn wir uns jetzt mal die Machtverhältnisse angucken, dann muss man einfach sehen, die Hamas ist ja keine existenzielle Bedrohung für Israel. Also wir haben in Israel, es ist eine hochgerüstete, hochtechnologisierte Nuklearmacht, die hier steht gegen eine primitive, in einer völlig zerstörten, mittlerweile Enklave eingeschlossene Miliz. Und ich glaube, Selbstverteidigung heißt nicht, dass man jetzt alle Mitglieder dieser politischen Partei umbringen kann und heißt auch nicht, dass man eben dieses ganze Gebiet völlig dem Erdboden gleich machen kann. Aber das ist im Grunde das, was ja passiert und auch diese Kriegsverbrechen. Und von daher glaube ich, dass dieses Narrativ, das Israel weiter hat, es geht nur gegen die Hamas, es geht aber nicht gegen die Palästinenser, dass dieses Narrativ sich nicht durchhalten lässt. Und ich glaube, wenn man eben eine ethnische Säuberung dieses Gebiets anstrebt, wie Netanyahu das jetzt tut, dann sieht man auch ganz eindeutig, dass es eben nicht nur gegen die Hamas geht, sondern dass es eben gegen das palästinensische Nationalprojekt geht als Ganzes.
Mittlerweile scheinen die Palästinenser im Kampf um die Deutungshoheit über den Gazakrieg die Oberhand zu haben. Die Kritik am israelischen Vorgehen hat zugenommen, auch durch westliche Regierungen. Inwiefern schadet das Israel?
Israel ist natürlich unter Druck. Wir haben ja auch in Deutschland gesehen, durch die Äußerung des Bundeskanzlers, des Bundesaußenministers, dass jetzt die Stimmung etwas dreht. Die Frage ist aber tatsächlich, ob im Westen dann das Ganze eben Konsequenzen hat, die über die Rhetorik hinausgehen. Und im Augenblick und in den letzten, sage ich mal, anderthalb Jahren hat man jetzt nicht gesehen, dass wesentlich Druck auf Israel ausgeübt worden ist. Das heißt, man liefert Waffen, auch Deutschland liefert ja weiterhin Waffen und Rüstungsgüter. Und ich glaube, solange dieser Druck rein rhetorisch bleibt, wird sich an der israelischen Politik nichts ändern.
Worauf läuft der Krieg Ihrer Meinung nach hinaus?
Ich glaube, aus Sicht der israelischen Rechten, da muss man vielleicht auch ganz realistisch sein, läuft es eigentlich ganz gut. Massenvertreibung wäre zwar ein Verbrechen, aber ich glaube, es ist jetzt vieles möglich. Wir leben im Zeitalter von Donald Trump und das heißt, dass die alten Gewissheiten, dass eben keine Grenzen verschoben werden, dass auch keine Völker vertrieben werden, dass das Gewissheiten sind, die nicht mehr gelten. Es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Gelegenheit. Möglicherweise, wenn es jetzt zum Beispiel zu einem Krieg mit Iran kommt, dann haben wir dann so viel Chaos in der Region, dass man dann eben tatsächlich die Bevölkerung möglicherweise in den Sinai treiben kann und auch nach Jordanien hinein. Ich glaube, grundsätzlich muss man noch mal sagen, dass Israels Ziel natürlich ist, das hat ja der Verteidigungsminister jetzt auch noch mal gesagt, eine Zwei-Staaten-Lösung mit aller Kraft zu verhindern. Und das läuft natürlich dann hinaus auf eine Ein-Staaten-Lösung, in der dann aber eben Millionen Menschen leben würden, wenn man sie nicht vorher vertreibt, die dann eben de facto von Israel beherrscht sind und die aber rechtlos wären. Und wir sagen ja im Westen immer, Israel ist eine Demokratie, darum unterstützen wir es jetzt. Aber ich glaube, ein Staat, der dann eben de facto über Millionen Menschen herrschen würde, ohne dass diese Rechte haben, das wäre dann de facto eben eher eine Art Apartheidsstaat.
Markus Schneider, Sie leben und arbeiten in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Was bedeutet das für die gesamte Region, wenn Israel tatsächlich seine Pläne umsetzt und zunehmend die Palästinenser nach Jordanien und in den Sinai vertreibt?
Die grundsätzliche Lage ist ja weiterhin äußerst volatil. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel zu einem Krieg kommt, eben mit dem Iran oder dann eben zu einer Massenvertreibung der Palästinenser, dann kann es eben auch zu Regimestürzen in anderen arabischen Staaten dann eben auch kommen. Da weiß man natürlich nicht, was kommt dann möglicherweise in Ägypten danach, was kommt in Jordanien danach, wenn die Regime unter Druck geraten. Das heißt, also diese Gefahr einer neuerlichen Eskalation ist sehr real und es kann dann eben auch sehr schlecht ausgehen. In Syrien haben wir gerade erlebt, es kann auch, ich sag mal, vergleichsweise positiv ausgehen, aber das ist jetzt nicht der Normalzustand, das kann man, glaube ich, nicht immer erwarten. Und ich glaube, man muss aber eben auch noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und da muss man eben auch sehen, dass dieser Krieg und auch diese Horrorbilder, dieser Krieg eigentlich produziert, in der Region bei uns, aber möglicherweise natürlich auch im Westen, eben Millionen Menschen politisiert und teilweise auch verhetzt. Und das ist ein Phänomen, mit dem man tatsächlich auch in Jahrzehnten vielleicht noch zu kämpfen haben wird, nicht nur im Nahen Osten, sondern eben auch im Westen und dann eben in Form auch von Terroranschlägen, von Gewalt und eben von Menschen, die sich dann den Extremisten zugehörig fühlen.
Sagt Markus Schneider in Beirut. Er leitet dort das Regionalprojekt Frieden und Sicherheit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die den deutschen Sozialdemokraten nahesteht. In die Schweiz nun. Wie viel kostet in Zukunft die Radio- und Fernsehabgabe? Die Initianten der sogenannten SRG-Initiative aus Kreisen der SVP, FDP und EDU möchten sie von heute 335 auf 200 Franken senken und Unternehmen sollen davon ausgenommen werden. Für den Bundesrat geht das aber zu weit. Deshalb empfiehlt er die Initiative zur Ablehnung. Gleich sieht das auch die vorberatende Parlamentskommission. Doch es gibt noch zwei Ideen für einen Gegenvorschlag, einen von links und einen von rechts. Der Nationalrat hat heute die Debatte über die Initiative und über diese beiden Minderheitsanträge begonnen. Der Bericht dazu von Christine Wanner.
Haushalte und Unternehmen finanzieren mit der Radio- und Fernsehabgabe private Radio- und Fernsehsender und die öffentlich-rechtliche SRG, zu welcher auch Radio SRF gehört. Für den Bundesrat und die Mehrheit der vorberatenden Kommission gehen die Forderungen der Initiative 200 Franken sind genug, SRG-Initiative zu weit. Sie würden die Qualität des Radio- und Fernsehangebots in der Schweiz massiv verschlechtern und wären in keinem Verhältnis zu den finanziellen Einsparungen der Haushalte und Unternehmen. Gemäß Bundesrat halbierte die Initiative die Mittel für die SRG, sie wird deshalb auch Halbierungsinitiative genannt. Verschiedene Parlamentsmitglieder der SVP möchten nun ein Gesetz ausarbeiten lassen als Alternative und als Gegenvorschlag zur Initiative. Dieses soll festschreiben, was die SRG tun und was sie lassen solle, erklärt Nationalrat Benjamin Fischer, SVP.
Der Vorteil des indirekten Gegenvorschlags wäre, dass man endlich einmal inhaltlich diskutieren kann und eben nicht nur über den Betrag. Weil eigentlich ist das ja das falsche Vorgehen, zuerst einen Betrag zu nennen und dann zu sagen, was könnt ihr damit tun.
Fischer ist im Initiativkomitee und spricht von einem letzten Versuch für einen Gegenvorschlag. Verschiedene sind gescheitert. So könnte das Parlament festschreiben, was es unter Service Public versteht und gleichzeitig bei der Konzession für die SRG mitreden.
Es geht primär darum, zu umreißen, was eine Konzession beinhalten soll. Was ist eigentlich der Auftrag der Öffentlichkeit, der Politik? Natürlich soll das Parlament dann nicht in den konkreten Details mitreden. Das muss politisch unabhängig geschehen.
Heute legt der Bundesrat die SRG-Konzession fest. Fischer will mit dem Gegenvorschlag Haushalte und Unternehmen entlasten, ohne die Grundversorgung zu gefährden. In den Bereichen Unterhaltung, Sport oder Online soll die SRG eingeschränkt werden können. Zudem soll der Gegenvorschlag die unabhängige Aufsicht stärken. Einen ganz anderen Weg möchten verschiedene Ratsmitglieder von SP Grünen und GLP gehen. Sie möchten Radio- und Fernsehangebote über einen neuen, unabhängigen Fonds finanzieren, gespeist über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 respektive 0,2 Prozentpunkte beim reduzierten Satz. Nationalrat Jon Pult von der SP erklärt,
man hätte etwa gleich viel Geld wie heute, also auch mehr als das, was der Bundesrat dem Service Public geben würde. Und die allermeisten Menschen würden weniger bezahlen. Das heißt Win-Win. Es wird wahrscheinlich schwierig, aber ich finde, es ist eine Idee, die es wert ist, diskutiert zu werden.
Eine Fondslösung könnte auch anderen Medien helfen.
alle Medien, der Journalismus steckt in einer Finanzierungskrise. Da wäre ein Topf zu haben, der die Bevölkerung minimal belastet, aber dafür eben auch Geld vorhanden wäre, um eben noch mehr und besseren Service Public für die Zukunft zur Verfügung zu stellen. Eine Chance, das wäre ein längerfristiger Vorteil dieser Lösung.
In einer Welt, die komplexer wird und in der Desinformation drohe, müsse der mediale Service Public gestärkt werden, sagt Pult. Die Kommission erhörte weder Pult noch Fischer. Sie versuchen es nun im Nationalrat. Fast 80 Ratsmitglieder wollen sich zu Wort melden. Der Bundesrat empfiehlt zwar ein Nein zur Initiative, er entlastet aber Haushalte und Unternehmen. Die Abgabe für die Haushalte sinkt schrittweise bis ins Jahr 2029 auf 300 Franken. Ferner befreit er einen großen Teil der Unternehmen von der Abgabe. Das ist beschlossen und führt dazu, dass die SRG jährlich 120 Millionen Franken weniger erhält als heute.
Nach dem Bergsturz ob Platten im Lötschental stellt sich die Frage, könnte sich eine solche Katastrophe wiederholen? Ziemlich konkret ist diese Frage für die Gemeinde Kandersteg im Berner Oberland. Beim Spitzenstein, einer Bergflanke oberhalb des Dorfes, sind nämlich seit ein paar Jahren riesige Felsmassen in Bewegung. Deshalb wird der Berg seit 7 Jahren engmaschig überwacht. Regionalkorrespondentin Leonie Marti.
Der Gemeinderatspräsident von Kandersteg, René Mäder, hat nicht gut geschlafen nach dem Bergsturz in Platten am letzten Mittwoch. Die Situation macht ihn betroffen. Und doch, Angst hat René Mäder nicht.
Auf keinen Fall. Ich habe wie immer Respekt vor Natur, aber Angst habe ich keine.
Sagt er mit Blick auf die schneebedeckte Bergflanke, die während unseres Gesprächs teilweise in den Wolken verschwindet. Der spitze Stein. Die Situation in Platten im Lötschental sei anders als hier.
Der Spitzstein bedroht das Dorf unmittelbar nicht. Alles, was oben runterkommt, geht in das Tal zwischen Öschinensee und Kandersteg an die Felsmasse.
Diese Aussage beruht auf den Beobachtungen von Nils Hellen. Zusammen mit seinem Team überwacht der Leiter der Abteilung Naturgefahren des Kantons Bern den Spitzenstein seit 2018 engmaschig. Gemeinsamkeiten mit der Situation in Platten gäbe es zwar, sagt er.
Ja, in beiden Fällen handelt es sich um Felsinstabilitäten im Hochgebirge von relativ großen Volumen von mehreren Millionen Kubikmetern. Das ist so die Hauptähnlichkeit zwischen diesen zwei Fällen.
Und doch gäbe es einen klaren Unterschied.
Ein wesentlicher Unterschied ist entlang des Prozessraums, dass im Fall Platten lag ein Gletscher unterhalb der Abbruchstelle und diese Situation hatten wir in Kandersteg nicht.
Und das habe einen entscheidenden Einfluss darauf, wie weit Gestein und Geröll abrutschen könne. Beim Spitzenstein sind rund 16 Millionen Kubikmeter Fels in Bewegung, also fast doppelt so viel wie beim kleinen Nesthorn bei Platten. Aber
wir gehen davon aus, dass das nicht auf einmal abbricht und dass ein mögliches Szenario ist ein Abbruch von bis zu 8 Millionen Kubikmeter, das ist also etwa die Größenordnung von Platten. Und ein solches Szenario hat in den nächsten 10 Jahren eine mittlere Wahrscheinlichkeit, also in der Klassierung von sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, über möglich bis wenig wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es mit möglich so in der Mitte.
Wenn Fels abbricht, kann es zu Murgängen kommen. Und damit sind wir wieder bei den möglichen Parallelen zwischen der Situation in Platten und den Szenarien in Kandersteg. René Mäder, der Gemeinderatspräsident von Kandersteg, sagt:
Die Murgänge, die wir auch haben können, wenn so ein grosses Ereignis in das Tal runterdonnert, dann wird das Material transportiert und dann kommt es eben darauf ab, wie viel Eis ist auch noch darunter und wie viel Wasser hat es in diesem Moment. Ist es in einer grossen Regenperiode, ist der Boden durchtränkt etc. Es sind sehr viele Faktoren, die müssen zusammenspielen, dass das Material bis ins Dorf oben runterkommt.
Die Gemeinde hat reagiert. Sie hat rund 11 Millionen Franken in Dämme, Mauern und Geschiebeablagerungsplätze investiert. Im Dorfkern gilt faktisch ein Bauverbot. Reicht das? Ja, zumindest vor kleineren und mittleren Abbrüchen sei sein Dorf geschützt.
Bis zu dem ganz grossen Ereignis, wenn es Platten passiert ist, da kann sich nicht jede Berggemeinde schützen, wo irgendetwas im Rutschen ist. Mit dem müssen wir und wollen wir auch leben.
Sagt der Gemeinderatspräsident von Kandersteg, René Mäder, und blickt hoch zum Spitzenstein. Ein Berg, der zu seinem Bergdorf gehört.
Die Polen hat einen neuen Präsidenten, Karol Nawrocki. Der EU-skeptische konservative Historiker besiegte in der gestrigen Stichwahl den Kandidaten der regierenden Bürgerkoalition mit ganz knappem Vorsprung. Damit kann die Oppositionspartei PiS auch weiterhin die Arbeit der Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk blockieren, so wie das bereits der Vorgänger im Präsidentenamt getan hat. Wer Karol Nawrocki ist und was von ihm zu erwarten ist, zeigt der Bericht von Judith Huber aus Warschau.
Karol wer? Das fragte sich ganz Polen, als der Übervater der nationalkonservativen PiS, Jarosław Kaczynski, im November verkündete:
Pana Prezesa Nawrockiego. Dziękuję bardzo.
Man unterstütze die Kandidatur des 42-jährigen Karol Nawrocki. Kaczynski habe sich für eine Figur ohne jede politische Erfahrung entschieden, damit diese ihm nicht gefährlich werden könne, sagten böse Zungen damals. Doch es zeigte sich einmal mehr, wie instinktsicher Kaczynski ist. Der Historiker Nawrocki, der als Arbeitersohn in Danzig aufgewachsen ist und in seiner Jugend Boxer und Türsteher war, entsprach dem gewünschten Profil eines patriotischen und volksnahen Mannes. Doch in Warschau rümpfte man die Nase. Erst recht, als erste dunkle Flecken in Nawrockis Biografie auftauchten. So wurde bekannt, dass sich Nawrocki in einem Interview mit verstellter Stimme selbst gelobt hatte für ein Buch, das er unter Pseudonym geschrieben hatte. Zu reden gaben auch seine früheren Verbindungen ins rechtsextreme und kriminelle Milieu. Derweil machte Nawrocki mit Kernthemen der rechten Wahlkampf, der illegalen Migration etwa, die Polen unsicher mache. Er werde sich für eine Kündigung des Migrationspaktes mit der EU einsetzen, sagte er in einem Interview. Besonders intensiv bearbeitete er das Thema Ukraine. So versprach er: Er werde nicht zulassen, dass die Konkurrenz aus der Ukraine polnische Bauernhöfe zerstöre und Transportunternehmen bedränge. In Abkehr von der bisherigen Politik der PiS sprach er sich gegen einen Beitritt der Ukraine zu EU und NATO aus, zumindest so lange, bis grundlegende, Zitat, zivilisatorische Fragen nicht geklärt seien. Damit machte der Historiker die belastete Vergangenheit der beiden Nachbarn zu einem Wahlkampfthema, was zu seiner Tätigkeit als Leiter des Instituts des Nationalen Gedenkens passt, wo er eine Erinnerungskultur pflegt, in der die Polen ausschließlich heldenhafte Verteidiger der Freiheit sind. Außerdem inszenierte sich Nawrocki als Verehrer von US-Präsident Donald Trump und dessen Ideologie. Er ließ sich bei einem Besuch im Weißen Haus mit seinem Vorbild ablichten. Und er verbündete sich mit anderen Kräften in Osteuropa, die sich an Trump orientieren und mit Brüssel auf Konfrontationskurs gehen. Und so schaffte es das vermeintliche politische Leichtgewicht, im ersten Wahlgang ein viel besseres Resultat zu erzielen als erwartet, auch weil die PiS auf treue Wähler und Wählerinnen zählen kann. Doch auch Nawrocki musste mobilisieren. Am selben Tag wie sein Konkurrent Rafał Trzaskowski hielt auch er in Warschau eine Großkundgebung ab, an der er sich feiern ließ und rief:
My zwyciężymy! Idzie wielka, dumna, silna Polska!
Wir werden gewinnen. Wir werden ein großes, stolzes, starkes Polen haben. Die weiteren Skandale, die gegen Ende des Wahlkampfes öffentlich wurden, prallten an ihm ab. So soll Nawrocki einem älteren Bekannten eine Wohnung abgeluchst haben und in den Medien kamen Zeugen zu Wort, die ihm Zuhälterei vorwarfen. Premier Donald Tusk persönlich griff das Thema auf und sprach von Verbindungen Nawrockis zu Gangstern. Auf der ganzen Welt sei das Thema in den Schlagzeilen. Was ist das für ein Mensch? Nawrocki wies die Vorwürfe als Lügen zurück. Wie schon die Skandale zuvor, konnten sie ihm wenig schaden. Das hat wohl auch damit zu tun, dass Polen politisch zutiefst gespalten ist und die Lage sich in getrennten Informationsblasen bewegen. Und jetzt, nach dem knappen Wahlsieg von Nawrocki, muss Premier Tusk sich mit dem Mann arrangieren, dem er Verbindungen zu Gangstern vorgeworfen hatte. Das ist bitter. Und vor allem wird der Präsident auch künftig die Reformvorhaben der Regierung Tusk blockieren und diese langfristig schwächen. Eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und eine weitere Annäherung an die EU sind so wohl kaum mehr möglich.
Hier im Echo der Zeit stellen wir Ihnen noch Banu Mushtaq vor. Die 77-jährige Inderin hat jüngst den renommierten Booker-Preis gewonnen für eine Kurzgeschichtensammlung über Frauen in Indien. Zuerst aber noch dies. Die Zeiten, in denen jedes Dorf seine Metzgerei hatte, die auch selber schlachtete, die sind längst vorbei. Heute konzentriert sich die Fleischproduktion meist auf wenige große Schlachtbetriebe. In der Region Basel haben mehrere Metzger beschlossen, wieder regional zu schlachten. Fünf Betriebe haben zusammen ein fast 12 Millionen teures Regio-Schlachthaus geplant. Vor wenigen Tagen hat das Metzgerhaus Stadt und Land in der Baselbieter Gemeinde Fühlinsdorf den Betrieb aufgenommen. Simon Weber hat es sich zeigen lassen.
Hier ist jetzt die Anlage vom lebenden Tier.
Mitinitiant Christoph Jenzer zeigt auf die Rampe, über die Rinder, Schweine oder Schafe ins neue Schlachthaus gelangen. Sie sei extra so gebaut, dass die Tiere aufwärts hineingehen und nicht abwärts, wie früher in Schlachtbetrieben oft üblich.
In Spanien war es früher, haben wir nur, bis das Tier draussen war. Wir haben immer gemeint, das Tier hat Angst. Aber es war, dass es nicht gerne abwärts läuft.
Alle Bereiche für die lebenden Tiere hätten sie zusammen mit Tierärztinnen und dem Tierschutz geplant, sagt Jenzer und zeigt auf die Betäubungsbox im eigentlichen Schlachthaus. Die sei gekrümmt gebaut, damit das Tier keine Wand zieht, was es stressen könnte. Und dann gehe es schnell.
Türen zu, Hals fixiert und Schuss. Das ist eine Sache von 2 Sekunden. Also das heißt, die hat gar keine Zeit, um irgendwie Angst zu haben.
Ihm und seinen Mitstreitern gehe es darum, wieder selber die Verantwortung fürs Schlachten zu übernehmen, sagt Metzgermeister Christoph Jenzer nach dem Rundgang. 30 Jahre lang habe er für seine 3 Fachgeschäfte nicht mehr selber geschlachtet, auch weil dies im Dorfkern nicht mehr gern gesehen wurde. Stattdessen habe er die Tiere in ein großes Schlachthaus im Mittelland gebracht. Mit dem Metzgerhaus in einem Gewerbegebiet in Fühlinsdorf gäbe es nun eine nahegelegene Alternative. Fühlinsdorf liegt zentral im Kanton Basel-Landschaft. Der Standort ist bewusst gewählt, damit die Anfahrtswege aus der ganzen Region kurz bleiben.
Der Bauer kann selber hierher fahren, noch mit dem Traktor, hat einen Weg vielleicht von einer halben Stunde. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn der Bauer sein Tier begleiten kann und nicht in einem Großtransport endet.
Der neue Schlachthof ist offen für Privatmetzger und Bäuerinnen aus der Region und er ist gleichzeitig auch ein Zerlegebetrieb. Bauern können fertig verpackte Koteletts und Hackfleisch abholen, wenn sie ihr Fleisch direkt vermarkten. Die Produkte des Metzgerhus werden auch im hauseigenen Selbstbedienungsladen verkauft. Für dieses Konzept gibt es gute Noten vom Schweizer Branchenverband. Geschäftsführer Daniel Schneider sagt:
Aus der Sicht des Fleischfachverbands und auch aus meiner Sicht ist es ein sehr innovatives Projekt, welches in der Region für Regionalität sorgt.
Eine so intensive Zusammenarbeit zwischen Metzgern sei außergewöhnlich und insbesondere positiv in einer Zeit, in der Schlachtbetriebe und Metzgereien immer weniger würden.
Als ich hier eingestiegen bin als Berater, das ist 20 Jahre her, da hatten wir 1470 knapp 1500 Mitgliederbetriebe. Heute sind wir knapp unter 900.
Und diese Entwicklung werde weitergehen. Es sei also sinnvoll, Ressourcen zu bündeln. Bemerkenswert und neu am regionalen Schlachthaus sei auch, dass mit Fenstern Einblick in den Betrieb gewährt wird. Mitinitiant Christoph Jenzer sagt, früher im Dorf hätten die Menschen den Schlachtbetrieb auch mitbekommen.
Man hatte einen Bezug und wusste, dass der Bauer, die Kuh geht jetzt in die Metzgerei. Es ist alles okay. Jetzt wurde es die letzten Jahrzehnte nirgendwo gezeigt. Dann sieht man einen Film im Internet und ist verstört und ist nachher Veganer.
Im Metzgerhaus können pro Woche je 30 Rinder und Kälber, 100 Schweine und 20 Schafe geschlachtet werden. Damit seien sie immer noch ein sehr kleiner Marktteilnehmer. Vieles sei bei ihnen Handarbeit und der eigentliche Schlachtvorgang koste entsprechend mehr als in einem industriellen Großbetrieb.
Wir sind doppelt so teuer bis dreimal so teuer.
Einsparen könnten sie dafür zum Beispiel die früher hohen Transportkosten zum Schlachthof. Fleisch aus Metzgereien bleibe natürlich teurer als in Großverteilern. Aber ein Teil der Konsumentinnen und Konsumenten sei bereit, für lokale Produkte mehr zu zahlen, sagt Daniel Schneider vom Fleischfachverband.
Das Argument, dass alles in der Region passiert, noch ein bisschen kleinräumiger als schon in der Schweiz. Ich glaube, dass sich das unter dem Strich rechnen wird. Das kann aufgehen.
Regionalität, kurze Wege und Transparenz. Diese Aspekte überzeugten offensichtlich auch die öffentliche Hand. Der Bund und die beiden Basel beteiligten sich mit einem knappen Viertel an den fast 12 Millionen Franken, die der neue Schlachthof in Fühlinsdorf kostete.
Musik.
Die Inderin Banu Mushtaq hat jüngst Geschichte geschrieben. Die 77-jährige Journalistin, Anwältin und Sozialaktivistin gewann mit ihrem Buch «Heartlamp, Herzlampe» den internationalen Booker-Preis. Das ist eine der renommiertesten Auszeichnungen der Buchwelt. Zum ersten Mal überhaupt wurde der Preis für eine Kurzgeschichtensammlung vergeben. Und zum ersten Mal an eine Schriftstellerin, die in der südindischen Sprache Kannada publiziert. Südasien-Korrespondent Korrespondentin Maren Peters hat Banu Mushtaq getroffen.
Einen kleinen Moment noch, bittet Banu Mushtaq. Die kleine Frau im Sari nestelt an ihren Ohren herum. Auf dem Weg zur Preisverleihung in London seien ihre Hörgeräte mit dem Gepäck verloren gegangen, erzählt sie. Ohne Hilfe der Töchter hätte sie die Fragen der vielen Interviewer nicht verstanden. Wir hatten eine harte Zeit, sagt die 77-Jährige. Gerade ist sie nach Indien zurückgekehrt. Banu Mushtaq hat schon Härteres erlebt und überlebt. Und vieles davon in ihren Kurzgeschichten verarbeitet. Ihr Rohmaterial stamme von Frauen, mit denen sie täglich zu tun habe, als Sozialaktivistin und Anwältin. Viele Frauen seien sehr emotional, redeten sehr viel über Persönliches, über ihren Schmerz, über die Erniedrigungen, denen sie in ihren Familien ausgesetzt seien. Es sind ihre Geschichten, die Banu Mushtaq erzählt. Über den Bruder, der die Schwester ums Erbe betrügen will, oder den Ehemann, der seine Frau verlässt, weil sie nur Töchter zur Welt bringt, statt des erhofften männlichen Erben. Ihr Buch sei eine Sammlung erstaunlicher Porträts des Überlebens und der Widerstandsfähigkeit, lobt die Booker Prize Jury. Des Überlebens von Frauen in einer zutiefst patriarchalischen, streng religiösen Gesellschaft. Auch Banu Mushtaqs eigenes Leiden fließt in die Geschichten ein. Dabei war sie privilegiert.
I was educated well. My father was in government service.
Ihr Vater, ein Regierungsangestellter, habe Wert darauf gelegt, dass seine älteste Tochter eine höhere Bildung bekomme. Eine absolute Ausnahme in einer Zeit, in der muslimischen Mädchen nur erlaubt worden sei, die Muttersprache Urdu zu lesen, nicht aber zu schreiben. Banu Mushtaq durfte auch Kannada lernen. Das ist die Sprache ihres südindischen Heimatstaates Karnataka, in der sie später ihre Geschichten schrieb.
I have broken all the stereotypes.
Sie sei aus allen Stereotypen ausgebrochen, sagt die Autorin, als erste Frau in ihrem Umfeld, die studierte, die einen Abschluss machte, die später als Politikerin an Wahlen teilnahm und die ihren Ehemann selbst aussuchte. Normalerweise machen das die Eltern. Trotzdem endete die Ehe fast in einer Katastrophe. Kaum verheiratet, musste die damals 26-Jährige ihre Arbeit aufgeben und Burka tragen, also ihren Körper vollständig verhüllen.
My husband suffered a lot when I resigned. But he was in a condition where even he could not resist it.
Auch ihr Mann habe gelitten, sagt Banu Mushtaq, aber auch er habe sich den Wünschen seiner streng muslimischen Familie fügen müssen. Nach der Geburt der ersten Tochter wurde die junge Frau depressiv, sah keinen Ausweg. Sie übergoss sich mit Benzin und wollte gerade ein Zündholz anstecken, als ihr Mann sie in letzter Sekunde rettete. Sie fand ihre Freiheit später im Schreiben.
I started writing during 1980s.
Damals, in den 1980er Jahren, habe es viele soziale Bewegungen in ihrem Bundesstaat Karnataka gegeben. Die Dalit-Bewegung, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung. Die Leute wollten die strengen Regeln von Kaste, Klasse und Geschlecht aufbrechen. Diese Ideen hätten sie fasziniert. Sie schloss sich der revolutionären Bewegung an, die auch eine literarische war.
We stand for the needs of the marginalized people.
Wir engagierten uns für die Rechte marginalisierter Menschen, sagt Banu Mushtaq. Wir schrieben für sie, wir kämpften für sie. Doch ihr Kampf kam nicht überall gut an. Als die Aktivistin forderte, dass auch Frauen Moscheen betreten dürfen, rief das radikale Muslime auf den Plan.
They got offended and they announced a fatwa against me.
Sie fühlten sich angegriffen und sprachen eine Fatwa gegen mich aus, sagt Banu Mushtaq. Sie sagten, du bist keine Muslimin, du darfst nicht auf unserem Friedhof begraben werden. Ich sagte, wenn ich mal tot bin, ist das nicht mehr meine Angelegenheit. Heute lacht sie darüber, damals nicht. Einer der Radikalen versuchte später, sie mit einem Messer umzubringen. Banu Mushtaq hat daraus gelernt. Inzwischen rebelliert sie lieber leise gegen die strengen Regeln von Kaste, Religion und Gesellschaft. So wie die Frauen in ihren Geschichten.
Und die Geschichte von Banu Mushtaq hat Südasien-Korrespondentin Maren Peters aufgezeichnet. Das war das Echo der Zeit am Montag, dem 2. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Christoph Forster, für die Nachrichten Frank Estermann. Mein Name Matthias Kündig.
SRF 1.
Und wir bleiben beim K wie Kündig und gehen zum K wie Köpfer. Adrian mit Vornamen, der wünscht euch einen ganz schönen Abend und freut sich mit euch, den Montagabend zu verbringen. Und verbringen zusammen tun wir als erstes die Verkehrsnachricht, wenn ich fast wollte sagen, sondern den Blick auf die Straße und dann gehen wir dann über zum Sport, zum Peter Schneider.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Die Übersicht von 18.44 Uhr am Bielersee ist auf der A5 Biel-Neuenburg der Liggertstunnel in beiden Richtungen wieder offen. Dann Stau in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Schweizerhalle und Mutten Süd Richtung Luzern ab Hagnau. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach und zum Schluss in der Region St. Gallen wegen eines Unfalls auf der A1 Richtung Zürich zwischen St. Fieden und Kreuzbleiche.
SRF Verkehrsinfo.
Sport. Eine Schweizerin hat etwas geschafft, was eigentlich unmöglich ist. Sie hat nämlich jeden Weltrekord über jede Distanz. Peter Schneider, wer ist das?
Es ist die Paraathletin Katrin Drebrunner. Sie hat am Wochenende beim Meeting am See 3 weitere Weltrekorde geholt. Die 5-fache Goldmedaillengewinnerin an der Paralympics in Paris hat den Weltrekord über 400, 1500 und 5000 Meter gebrochen. Jetzt ist die 30-jährige Thurgauerin tatsächlich Weltrekordhalterin über all Distanzen. Vom 100 Meter bis zum Marathon gehören alle Weltrekorde der Katrin Debrunner. Beim French Open hat es eine der grössten Überraschungen überhaupt gegeben. Nummer 361 von der Welt, die Französin Louise Besson, nur dank einer Wildcard, also auf Einladung vom Veranstalter am Start, schlägt Nummer 3, die Amerikanerin Jessica Pegula, nach 3 Sätzen. Bei den Männern gönnt der Novak Djokovic sein Achtelfinal klar. Er schlägt den Brit Cameron Norrie 6-2, 6-3 und 6-2. Heute in einem Monat, am 2. Juli, ist das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, und zwar Schweiz gegen Norwegen. Das gleiche Duell gibt es aber schon morgen Abend in der Nations League und dort wollen die Schweizerinnen eine Reaktion zeigen nach der 0-4-Niederlage am letzten Freitag gegen Frankreich. Bei dem Match hat das energische, das kämpferische der Biss gefehlt und auch gefehlt hat die Mittelfeldspielerin Geraldine Reuteler, weil sie wegen einer roten Karte gesperrt war. Und genau sie könnte morgen das gewisse etwas reinbringen. Tanja Spichtig.
Die Aggressivität in den Zweikämpfen, das hat man am Freitag beim Zuschauen ein bisschen vermisst. Auch Geraldine Reuteler, die den Match gegen Frankreich von der Tribüne aus musste mitverfolgen.
Es hat wirklich auch so ein bisschen etwas gefällt, dass man den Ball wirklich gewinnen will und einfach richtig drauf geht und vielleicht auch mal ein Zeichen setzen und vielleicht mal eine umhaut, damit auch die Mannschaft ein bisschen durchschnaufen kann. Und ich glaube, das müssen wir morgen sicher besser machen.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Schweizerinnen zu brav gespielt haben. Die Schweizer Mentalität drückt da ein bisschen durch.
Wenn man an den Schweizer denkt oder an die Schweiz allgemein als Land denkt, sind alle so lieb und neutral und bla bla bla. Und ich glaube, ja, das ist das manchmal, was uns auf dem Platz ja, wie manchmal fast ein bisschen zum Verhängnis wird.
Die Schweizerinnen könnten sich darum eine Scheibe abschneiden von der Geraldine Reuteler. Sie ist eine, die einmal ein bisschen härter reingeht, wenn es muss sein. Trainerin Pia Sundhage sagt über sie:
Her attacking personality is something that we really like in the squad.
Dass sie vom Typ her eine Angreiferin sei, sei gern gesehen im Team. Und auch ihre aggressive Spielweise.
She's tracking back and she tries to get that battle. Like a little bit of like a German style maybe.
Sie ging zurück und probiere Zweikämpfe zu gewinnen. Vielleicht ein bisschen im deutschen Stil. Und das kommt nicht von ungefähr. Geraldine Reuteler spielt schon über 7 Jahre bei Frankfurt in der deutschen Bundesliga. Neben der nötigen Aggressivität sieht man dort auch noch eine weitere Qualität von ihr. Sie kann Goal schiessen. Diese Saison hat sie 20 Meisterschaftsspiele 10 Mal getroffen. Im Club kommt sie aber auch viel im Sturm zum Einsatz. Im Nationalteam ist sie Mittelfeldspielerin. Die 26-jährige Nidwaldnerin wäre nicht abgeneigt, auch für die Nazi im Sturm aufzulaufen.
Schlussendlich bin ich froh, wenn ich auf dem Platz stehen darf. Und schlussendlich ist dann die Entscheidung der Trainerin, wo ich dann stehe.
Und was meint die Trainerin Pia Sundhage? Auf die Frage, ob es eine Option sei, dass Geraldine Reuteler auch im Nationalteam eine Reihe weiter vorne spiele, sagt sie nur kurz und knackig.
Ihr ist.
Egal ob im Sturm oder im Mittelfeld, Geraldine Reuteler hat das Potenzial, das 4 reinzubringen, das man von aussen zuletzt ein bisschen vermisst hat im Schweizer Nationalteam.
Morgen brauchen die Schweizerinnen das 4 unbedingt. Sie müssen gegen Norwegen gewinnen, sonst steigen sie in der Nations League in die Gruppe B ab. Und der Weg für die WM-Qualifikation 2027 ist schwieriger. Ab 15 Uhr ist morgen Abend am 8. Uhr. Im Radio gibt es regelmässige Live-Einschaltungen. SRF 2 zeigt den Match. Vor einem Jahr noch fast abgestiegen, jetzt Schweizer Meister und Cup-Sieger, der FC Basel. Der hat wirklich eine rasante Entwicklung nach oben gemacht. So rasant, dass die Frage aufkommt, wie nachhaltig ist denn überhaupt der Erfolg? Fabio Halbisen ist dieser Frage nachgegangen.
Die richtige Frage sei, was es braucht, dass der Erfolg nachhaltig kann sein. Das sagt der SRF-Fussball-Experte Benny Huckel. Die Grundlagen seien nämlich da. Der FCB hat ein starkes Kader und eine gute sportliche Führung, die Ruhe ausstrahlt. Die beiden Titel dürften aber nicht davon ablenken, wo der Club vor kurzem noch war.
Das ist jetzt schneller gegangen als erwartet, auch für die Verantwortlichen. Aber ich glaube, sie sind gut daran, das jetzt als Ausschlag nach oben anzuschauen, in einer langfristigen Entwicklung, die noch weiterhin aufwärts gehen sollte und weiter die Planung sehr seriös voranzutreiben. Aber ich glaube, da hat der FCB ein gutes Team benannt.
Es sei also zentral, dass sich der FCB nicht vom Erfolg blenden lässt. Klar ist aber auch, dass die Erfolge, gerade in einer fußballverrückten Region wie Basel, gerade sofort wieder Erwartungen mit sich bringen. Da sei es wichtig, die Erwartungen, wenn nötig, auch mal zu dämpfen.
Logischerweise, wenn man den Titel gewonnen hat, dann will man im nächsten Jahr verteidigen. Aber ich glaube, der FCB tut auch gut daran, eben dann nochmal sicher zu überlegen, von wo man kommt. Und vielleicht auch dann mal sagen, du, es ist möglich, dass man in der nächsten Saison vielleicht auch wieder nur irgendwie Dritter werden, in Anführungszeichen. Das kann auch sein in der langfristigen Entwicklung.
Die langfristige Entwicklung, da ist sie wieder. Kurzfristig hat der FCB die Basis gelegt für einen Erfolg. Die Basler haben eine starke Mannschaft und vor allem eine Achse von erfahrenen Spielern, die auch in Zukunft im Club bleiben. Ein Marvin Hitz, ein Dominik Schmid, ein Sherdan Shaqiri oder auch ein Albion Ayeti. Wichtig ist jetzt, rund um diese Spieler etwas aufzubauen. Und da sei der Sportchef vom FCB, der Dani Stucki, ein entscheidender Faktor, sagt der Benny Huckel.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kaderplanung so vorantreibt, dass man eben die Positionen doppelt besetzt hat. Da hat man mit dem Dani Stucki einen Mann beim FCB drin, der das sehr gut kann.
Zeichen, dass der FC Basel auch langfristig wieder vorne mitspielen kann, sind also gut. Der FCB muss es aber schaffen, trotz dem raschen Erfolg demütig zu bleiben.
Ernst gilt es dann für den Schweizer Meister wieder ab Ende Juli, wenn die neue Super League-Saison startet. Mit welchem Trainer? Das ist noch offen. Gespräche mit dem Fabio Celestini sind heute Nachmittag angesagt gewesen. Ein Resultat, wie die Gespräche ausgegangen sind, ist bis jetzt nicht bekannt.
Going on, baby. If you
Tonight, der Eric Clapton da bei uns auf SRF 1. Und ich wünsche euch ganz einen wundervollen Abend mit SRF 1. Jetzt ist es 7.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 18.59 Uhr. Stau oder stockend in der Ostschweiz wegen eines Unfalls auf der A1 Richtung Zürich zwischen St. Fieden und Kreuzbleiche. Dann auf der A3 Richtung Zürich zwischen Wesen und Niederurnen. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern ab Affoltern und in der Region Basel zum Schluss auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Hallentunnel. Und wenn ihr irgendwann noch einen Stau seht, wir sind froh, wenn ihr ihn meldet auf gratis Staumeldernummer 0800 888 123.
Die Nachrichten von SRF um 19 Uhr mit Roger Brendlin. Die Zürcher FDP-Politikerin Vreni Spörri ist gestorben und damit eine prägende Figur des Zürcher Freisinns. Vreni Spörri starb am Auffahrtstag, wie der Parteipräsident der Zürcher Kantonal-FDP, Filippo Leutenecker, bestätigte. Bekannt wurde ihr Tod heute über einen Nachruf im Tagesanzeiger. Von 1983 bis 1996 war Spörri Nationalrätin und dann bis 2003 auch noch Ständerätin. Mehrmals wurde die Wirtschaftspolitikerin als mögliche Bundesrätin gehandelt. Spörri saß in den Verwaltungsräten mehrerer Schweizer Grosskonzerne, unter anderem in jenem der Fluggesellschaft Swiss. 2006 erhob die Zürcher Staatsanwaltschaft Anklage gegen die FDP-Politikerin, als das Swissair Grounding juristisch aufgearbeitet wurde. Der Prozess endete für sie mit einem Freispruch. Vreni Spörri lebte in Horgen am Zürichsee. Sie wurde 87 Jahre alt. Nach Deutschland. Es war ein Wahlkampfversprechen von Kanzler Friedrich Merz und eine Praxis, die seit seinem Regierungsantritt in einzelnen Fällen auch zur Anwendung kam. Asylsuchende werden ohne Prüfung des Asylgesuches an der deutschen Grenze zurückgewiesen. Nun hat ein Gericht in Berlin dies für unzulässig erklärt. Das Urteil des Gerichts kann nicht weitergezogen werden. Auslandredaktorin Veronika Mayer.
Konkret geht es um den Fall von drei Personen aus Somalia, einer Frau und zwei Männern. Diese reisten mit dem Zug aus Polen nach Deutschland und wurden am 9. Mai in Frankfurt an der Oder durch die Bundespolizei kontrolliert und am gleichen Tag nach Polen zurückgeschickt. Dagegen wehrten sich die drei vor Gericht mit Erfolg. Da die drei Menschen ihren Wunsch nach Asyl ausgesprochen hätten, müsse ihnen der Grenzübertritt erlaubt werden, urteilte das Gericht. Die Bundesregierung könne sich nicht darauf berufen, dass die Dublin-Verordnung